Wuffwärts, der Podcast für Hundefans, die Beziehung und Klarheit im Training suchen. Impulse für echtes Miteinander, innere Haltung und verständliche Kommunikation und Kooperation zwischen Mensch und Hund. Mit Raum für Reflexion, neue Perspektiven und immer mal wieder Gästen, die die Hundethemen bereichern. Hallo, heute sprechen wir über ein Thema, das im Hundetraining oft sehr emotional diskutiert wird, die positive Strafe. Ein Begriff aus der Lerntheorie, der schnell bewertet wird, oft ohne wirklich verstanden zu sein. Was bedeutet positive Strafe eigentlich genau? Wann kommt sie im Alltag ganz automatisch vor? Und was passiert dabei wirklich im Verhalten des Hundes und in eurer Beziehung? Wir schauen heute nicht nur auf die Definition, sondern auch auf das Live-Modell und andere Perspektiven, die helfen, Verhalten einzuordnen und Verantwortung bewusst zu übernehmen. Hallo Mario, ein gutes Thema.
Hallo Susanne, ja, wahrscheinlich eines der meist diskutiertesten Themen in der Hundeausbildung überhaupt, denke ich, mit der positiven Strafe.
Ja, genau, ist sofort Triggeralarm, wenn der Begriff fällt. Aber wir versuchen jetzt mal, das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten. Es ist ein Quadrant in der Lerntheorie und so wollen wir das einfach mal sehen. Also, wie gehen wir mit diesem Quadranten um? Was bedeutet er? Und wie kann, sollte oder setzen wir ihn im Training überhaupt ein?
Absolut, ja. Und du hast es ja schon richtig gesagt, es gehen natürlich alle Emotionen hoch in dem Thema. Und zwar bei den Menschen, die sie gar nicht benutzen, bei denen, die sie benutzen. Aber ich bin genau deiner Meinung, wir brauchen vorher mal einen neutralen Blick über die vier Lernquadranten und diesen Quadranten der positiven Strafe, der meistdiskutierteste der vier Quadranten, einfach einmal neutral zu betrachten, was bedeutet das überhaupt, was ist das überhaupt und warum ist es notwendig zu wissen, dass es ein lerntheoretisches Gesetz darstellt und dass es einfach so ist, wie es ist.
Ja, gehen wir doch mal auf den Quadranten ein. Was heißt es denn positiv und Strafe aus lerntheoretischer Sicht?
Also wie ich das erste Mal gelernt habe, hatte ich einen Knopf im Kopf. Ja? Also
ja,
das war für mich richtig. Also, habe ich mir gedacht, alter Schwede, was ist denn das? Ja? Aber irgendwie hat sich das jetzt schon so manifestiert, dass ich, glaube ich, um 4 in der Früh, wenn es mich aufwächst, ich noch immer alles richtig habe bei den 4 Lernquadranten. Also positiv heißt in dem Moment mathematisch gesehen einfach ein Etwas hinzuzufügen. Ja. So wie bei der positiven Verstärkung heißt es, ich füge etwas Angenehmes hinzu. Als Gegenstück zu den Positiv gibt es eben das Negativ, das sind die negative Verstärkung und die negative Strafe und das bedeutet dann in dem Moment, ich nehme was weg. Und Strafe oder viele nennen es auch Hämmer oder eben Verstärkung bedeutet immer wiederum, entweder es wird etwas mehr, also es wird etwas verstärkt, ein Verhalten, oder es wird ein Verhalten unterdrückt, gehemmt, gestraft. Das ist eben der Strafebereich von der positiven Strafe und der negativen Strafe. Und bei der positiven Strafe heißt es also, ich muss aktiv etwas hinzutun, also muss etwas hinzukommen, damit das als positive Strafe in der Lerntheorie gesehen wird. Wie zum Beispiel, wenn man hergeht und sagt, ich ruck mir an der Leine bei meinem Hund, dann ist das lerntheoretisch gesehen positive Strafe. Ich springe vor meinen Hund und blockiere ihn, dann ist es lerntheoretisch gesehen positive Strafe. Ich schreie meinen Hund an, dann ist das lerntheoretisch gesehen etwas Unangenehmes und ich habe es hinzugefügt und damit ist es eine positive Strafe.
Also Strafe heißt ja immer, nur um abzugrenzen, Strafe heißt ja immer, das Verhalten wird weniger. Wenn ich mich jetzt vor meinen Hund schmeiße, also ich blockiere ihn körpersprachlich, ist es dann immer eine Strafe oder ist es nur eine Strafe, wenn das Verhalten des Hundes wirklich weniger wird?
Ja, also das ist natürlich der Effekt dahinter. Ob es überhaupt eine Strafe war oder nicht, das erkennen wir erst in der nächsten Situation, die auftritt. In dem Moment können wir es nicht sagen, ob es eine Strafe ist. Denn, wie du schon richtig gesagt hast, ein Hemmer oder eine Strafe bedeutet, dass das Verhalten, das ich versucht habe zu hemmen oder zu strafen, entweder komplett nie wieder auftritt oder eben in verringerndem Maß auftritt. Und das kann ich erst das nächste Mal erkennen, wenn die gleiche Situation passiert. In dem Moment könnte es zum Beispiel nur eine Notrettung gewesen sein, damit nichts passiert, damit nicht etwas Schreckliches passiert. Und der Hund würde das nächste Mal genauso wieder zeigen, dann wäre es einfach, lerntheoretisch gesehen, keine Strafe.
Und das finde ich total interessant, das so mal zu betrachten. Ja, also es ist ja immer, wie kommt das auch beim Hund an? Ja. Und sieht der Hund das tatsächlich als einen Lerneffekt? Also wir bleiben mal dabei, wir wollen positive Strafe ein bisschen auseinanderdröseln und das besser verstehen. Was verbirgt sich denn dahinter?
Genau. Und wie du richtig sagst, es geht ja um das, dass wir jetzt einmal draufschauen, die Lupe draufhalten und das einmal verständnistechnisch, ich sage mal richtig, wie aufschrauben und zerlegen, um überhaupt einmal zu wissen, was sind denn da für Mechanismen überhaupt hinten nach.
Du hast jetzt drei Beispiele genannt. Wenn wir den Hund anschreien und wir schreien ihn hysterisch an, könnte rein theoretisch sein, dass es sogar eine Verstärkung des Verhaltens ist und aus lerntheoretischer Sicht gar keine Strafe.
Ganz genau, weil wir es einfach erst beim nächsten Durchgang feststellen können, ob es wirklich beim Hund als Hemmer, / Strafe angekommen ist.
Ja.
Und das ist auch ein wichtiger Faktor, denn es gibt einfach Informationen, die für uns jetzt ausschauen, wie wenn es positive Strafe wäre, die für den Hund aber vielleicht nur ein Signal darstellen, in ein anderes Verhalten zu switchen, weil er sagt, das Verhalten ist da drüben eigentlich eh gescheiter und besser. Und damit hat es nichts mit einer Strafe zu tun, sondern dann ist es zum Beispiel auch nur ein Signal. Und der wichtige Punkt, der da noch dazu kommt, ist, du hast es schon richtig erwähnt, es kommt darauf an, wie es beim Tier, bei uns in dem Fall beim Hund, ankommt. Und das ist auch typunterschiedlich.
Ja.
Das Gleiche gemacht heißt nicht, das Gleiche bewirkt. Das heißt, wenn ich heute einen Hund habe, der, ich sage mal, neutral im Leben steht, der sehr gesettelt ist, der gut situiert ist, der wenig Furcht und keine Ängste hat, und ich sage dem einmal ein bisschen schärfer, hör auf mit dem, dann wird der sagen, ja, wenn du glaubst, oder vielleicht auch nicht, oder vielleicht tut er einfach weiter, keine Ahnung, ja. Und der andere Hund, wenn ich den ein einziges Mal schärfer anspreche, dann bricht für den die Welt zusammen. Mhm. Und das ist ja schon das, wo wir ein bisschen einen weiteren Blickwinkel fassen. Ist es diese positive Strafe im Sinne der Lerntheorie etwas hinzuzufügen, das eigentlich unangenehm ist, immer tierschutzrelevant oder nicht? Ist es etwas, das überhaupt ankommt oder nicht? Ist es wirklich ein Veränderer eines Verhaltens oder ist es so, wie du schon gesagt hast, eigentlich ein Verstärker des Verhaltens, weil es der Hund als Kontaktaufnahme sieht, als soziale Interaktion sieht? Und damit wird es, wie man schon ja schon öfter in unserem Podcast gesagt haben, gar nicht so einfach, das Ganze wirklich auch im Endeffekt nicht nur zu verstehen, sondern auch im richtigen Moment es richtig anzuwenden und zu wissen, was gerade eigentlich passiert.
Ja, es ist ja wichtig, dass wir das Sachliche von dem Emotionalen trennen. Also sicher werden wir eine emotionale Reaktion haben, wenn jemand seinen Hund anschreit, an der Leine reißt oder den Hund körpersprachlich sehr massiv blockiert. Also mal ganz davon abgesehen, dass wir das nicht gut als, also ich sehe das jetzt nicht als gute Trainingsmethodik an, aber wir wollen es ja auseinanderdröseln. Aber das löst emotional was in uns aus, wenn wir das sehen. Und wir würden es emotional als positive Strafe sehen. Das ist eben nicht unbedingt das, was die Lerntheorie faktisch oder sachlich beschreibt.
Genau. Und danke, dass du es gleich nochmal erwähnt hast, dass wir das nicht als gute Trainingsmethode sehen. Das kann ich nur unterstreichen. Ganz wichtig, ja. Ja. Und wir schauen heute neutral drauf und möchten einfach diese Unterschiede zwischen, es ist so umgangssprachlich, ich habe meinen Hund gestraft, oder es ist lerntheoretisch eine positive Strafe, etwas Unangenehmes, wird hinzugefügt und führt zu einer Verhaltensveränderung, die eine Reduktion des Verhaltens darstellt oder ein nicht mehr Auftreten des Verhaltens. Und wir müssen uns bewusst sein, das gehört zu den Aversivas. Das heißt, es ist etwas, das auftreten kann. Und es heißt ja nicht immer, dass wir jetzt ein Auslöser von so etwas sind. Es kann die Umwelt produziert ja auch diese unter Anführungszeichen Hinzufügung von Unangenehmen und der tut das dann etwas nicht. Ja? Also als Beispiel, der Hund springt irgendwo zu einer Hecke hin, weil er glaubt, er kann dort irgendetwas generieren und in dem Moment schnalzt, weil er den berührt hat, ein Ast ihm ins Gesicht und so quer über den Kopf oder so. Der Hund zuckt zurück und geht weg. So, lerntheoretisch, etwas Unangenehmes wurde hinzugefügt, nämlich dieser Schlag von diesem Ast. Aber ob das gewirkt hat, ob der dann wieder hingehen wird oder das bleiben lassen wird, das sehen wir, wenn das nächste Mal die gleiche Situation ist. Und damit hat die Natur in dem Moment etwas getan, und ohne dass der Hund, also dass wir etwas dazu getan haben. Und es könnte sein, und da wollte ich eigentlich jetzt hin, dass wir sehr, sehr aufpassen müssen, wenn wir positive Strafe einsetzen, was denn da so rundherum passiert, weil wir gar nicht wissen, was alles mitgeht, was der Hund eigentlich wahrnimmt in dem Moment.
Ja. Das finde ich auch, dass wir immer in Verhaltensketten denken müssen. Was hat der Hund kurz vorher gezeigt? Und was passiert denn im Hund, wenn wir jetzt sagen, wir setzen eine positive Strafe ein? Oder was passiert mit dem Verhalten des Hundes?
Also wenn es funktionieren würde, dann würde das Verhalten, also laut Lerntheorie, vermindert aufgezeigt werden. Also die Auftrittswahrscheinlichkeit wird reduziert. Das würde ja super klingen, oder? Also ganz ehrlich, es wäre ja super, wenn das funktionieren würde, so einfach. Nur die Nebenwirkungen, das ist so wie bei einem Medikament, die Nebenwirkungen lesen Sie dann im Beipacktext. Ja? Also der Beipacktext, der da mitgeht, ist, was in dem Hund zusätzlich noch passiert zu dem, dass vielleicht ein Verhalten, das wir nicht sehen möchten, unterdrückt wird oder reduziert wird. Ob das jetzt unsere Beziehungs- und Bindungsebene verschlechtert, ob der Hund in diesem Kontext ambivalent wird, ob er sich in dem Moment fürchtet oder sogar einen breiteren Bereich der Angst entwickelt oder Angststörungen entwickelt, das sehen wir leider erst danach. Und deswegen ist das so heikel, dieses Thema dann auch wirklich rüberzunehmen ins aktive Training, weil die Nebenwirkungen im Beipacktext um vieles länger sind wie irgendwelche Wirkungen, die uns da positiv unterstützen im Training.
Ja, du hast ja vorhin das Beispiel gebracht mit dem Ast, der da an den Hund ranschnalzt. Ein anderes Beispiel sind ja die Weidezäune, die mit Strom versorgt sind. Das kennt vielleicht der ein oder andere Hundebesitzer oder die Hundebesitzerin, dass der Hund mit der Rute oder so mal an einen Weidezaun kam und einen Stromschlag bekommen hat. Und dann kann man eben sehen, dass manche Hunde diese Strecke gar nicht mehr gehen wollen. Die sagen, da ist es grundsätzlich gefährlich und anderen macht das vielleicht nichts aus. Und was da auch noch dazu kommt bei diesen Umwelteinflüssen, dass wir nicht wissen, mit was verbindet der Hund das. Er könnte es rein theoretisch auch mit der Bezugsperson, die dabei ist, verbinden.
Ja, also erstens das und auch extrem heikel ist, was passiert genau in dem Moment oder kurz vor dem Moment in dem gesamten Kontext. Ein Kind schreit, ein Mensch tritt in den Kontext ein, ein Radfahrer fährt vorbei, ein Auto fährt vorbei. Also genau in dem Moment, wo dieser Reiz, also dieser Strafreiz kommt, ja, den der Hund da ohne unsere Einwirkung eigentlich mitgenommen hat und der Hund werden Teile aus diesem Kontext mitkonditionieren. Das heißt, die verbinden, verknüpfen diesen auftretenden Zusatz, also den Menschen, das Schreien der Kinder oder das fahrende Auto oder den Radfahrer oder den Jogger, mit dem, dass da diese Einwirkung gekommen ist. Und in dem Moment kriegen die einen riesengroßen Minushaufen. Und das nächste Mal, wenn der Hund diesen Reiz wieder sieht, nämlich den Reiz im Sinne von Jogger, Radfahrer etc., dann kommt emotional in ihm das auf, was der Schmerzreiz bei ihm bewirkt hat. Und das ist die größte Gefahr des Einsetzens von positiver Strafe. Und das ist auch der Grund, warum ich sie in der Hundeausbildung und in der Hundeerziehung absolut ablehne, sie so einzusetzen, dass sie als, ich sage jetzt bewusst nicht lerntheoretisch Hemmer oder Strafe, sondern als Deckelung von Verhalten benutzt wird. Weil in Wahrheit ist es eine Symptombehandlung, die deckelt und nicht verändert.
Ja, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, erinnert mich daran, dass Timing ja immer wichtig ist in der Lerntheorie und so natürlich auch bei der positiven Strafe. Wenn da gerade ein Auto fährt, wenn da gerade ein Schocker kommt und es kommt der Stromschlag, dann ist das Timing auch echt punktgenau gesetzt. Also das muss man so einfach sehen. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass es ja unterschiedliche Typen von Hunden gibt. Würdest du denn sagen, dass es Hundetypen gibt, bei denen das eher was ist, was man anwenden könnte? Also du hast ja vorhin gerade gesagt, nein, du lernst es aus Trainingssicht oder im Training ab.
Ja, also ich tue mir da schwer mit Hundetypen, sondern es ist, wie soll ich sagen, es gibt einfach Hunde, sehr wenige, die sehr, sehr ausbalanciert ohne irgendwelche Furcht- und Angstprobleme unterwegs sind. Sehr wenige gibt es leider von denen. Bei denen kommt das nicht als diese tierschutzrelevante Strafe an, sondern für die ist es eine Information. Aber da gibt es leider sehr wenige. Und die nehmen das neutral an. Dem sagst du, hey, lass das. Und der Hund sagt, okay, lass es, das ist mir vollkommen egal. Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, dass der nicht nur von sich aus so ausbalanciert und so gut im Leben steht, sondern dass er vielleicht auch auf eine Information vorbereitet ist, die ihm einen Abbruch signalisiert und die dadurch keine Strafe mehr darstellt, also keine tierschutzrelevante Strafe darstellt. Weil einen Verhaltensabbruch brauche ich ja. Ich muss ja manchmal meinem Hund sagen, ich möchte, dass du das nicht tust.
Ja.
Also ohne den geht's ja nicht, ja. Aber wenn ich den Hund gut vorbereitet habe, wenn ich dieses Abbrechen oder dieses Switchen von einem Verhalten ins andere dem Hund schon näher gebracht habe, dass es für ihn keine Nachteile, sondern Vorteile bringt, dann ist in dem Moment, was bei anderen Hunden als positive Strafe ankommt, und zwar als tierschutzrelevante positive Strafe, kommt dort nicht so an, sondern wird für den Hund zu einem Zusatzinformation, die es ihm leichter macht, seine Situationen, den Kontext, unseren Weg, den wir gemeinsam gehen, besser durchführen zu können oder besser durchleben zu können. Und da bin ich 100% bei dir, nur da sind wir von dem weg, dass das eigentlich eine Strafe oder Hämmer ist. Und das ist immer dann so schwer, diese Grenze zu erkennen, wo ist was und zu welchem Hund passt das und zu welchem nicht. Und das ist richtig, richtig schwer, das bin ich mir bewusst. Und wenn es nicht so ist, also wenn der Typ Hund oder dieses einzelne Individuum es nicht so annimmt, wie ich es jetzt beschrieben habe, also dass er das als Zurechtweisung, Strafe etc. annimmt und der dadurch ambivalent wird, Probleme kriegt, Furcht kriegt, Unsicherheiten generiert, dann machen wir uns riesengroße Probleme, weil der Hund nimmt das in viele unterschiedliche Kontexte dann mit und das können wir meistens nicht brauchen und dann blitzt das in anderen Kontexten auf und dann wird es oft sehr problematisch.
Würdest du denn sagen, dass Hunde über positive Strafe ein Verhalten eher vermeiden oder dass wirklich Lernen stattfindet?
Also,
dass sie es verstehen?
Ich bin eindeutig auf der Seite des Vermeidens. Also für mich ist es eine, wie soll ich sagen, Symptombehandlung. Ich unterdrücke, so wie bei einem Krankheitsbereich, jetzt habe ich da irgendwo einen Ausschlag am Arm, ich schmiere da irgendeine Salbe drauf. Die Salbe hat irgendein Mittel drinnen, das diesen Ausschlag wegmacht, aber kein Mensch weiß, warum der Ausschlag da war. Und genauso ist es auch bei der positiven Strafe. Die positive Strafe ist für mich, dass die Salbe, das Pflaster, das Medikament, das ich drüber gebe, ohne die Analyse zu machen, warum entsteht das Verhalten, das ich da sehen will eigentlich. Und da endet bei mir schon das Verständnis des Einsetzens von dieser positiven Strafe. Denn bevor ich nicht analysiert habe, bevor ich nicht darüber nachgedacht habe, was löst dieses Verhalten überhaupt aus, einfach nur eine positive Strafe einzusetzen und zu sagen, ich hau mal drauf, das wird schon weggehen, das hat ja mit Lernen nichts zu tun. Lernen heißt ja, ich brauche eine alternative Lösung, wo ich sagen kann, in die kann ich gehen und die ist in dem Kontext jetzt erwünscht. Oder ich weiß überhaupt, wo ich hingehen kann. Wenn ich das alles nicht weiß, dann ist es ja logisch, also wenn man darüber nachdenkt, ist es ja ganz logisch, dass das Ambivalenzen und Probleme im Tier selber züchtet. Wir brauchen ja nur darüber nachdenken, bei Kindern, bei uns selber, wenn irgendwo einfach eine Strafe herkommt, ohne dass eine Erklärung dazu, warum es Hype und der XY dazukommt, naja, wo soll man dann wissen, warum das eigentlich gemacht wurde? Also das geht ja beim Hund nicht. Ich kann sie mir leider nicht erklären. Das heißt, ich muss vorher analysieren, was ist der Auslöser? Wie kann ich den Auslöser bearbeiten und nicht einfach nur das Symptom weg agieren oder wegstrafen oder wie man es halt nennen will?
Ja, also da bin ich völlig, völlig bei dir. Es gibt ja ein Modell, das heißt das Live-Modell. Möchtest du das mal kurz erklären, das Live-Modell, was man denn darunter versteht?
Ja, gerne. Also das Live-Modell ist eine Weiterentwicklung des Lima-Modells. Das Lima-Modell hat Susan Friedman, das glaube ich, haben wir alle, die irgendwo mal mit Kynologie zu tun hatten, gelernt und hat das entworfen. Und das hat, ich finde es genial immer noch, hat aber das Thema, dass die positive Strafe als der letzte Bereich oben auf dargestellt wird, aber mit Blockaden dargestellt wird. Und das haben manche Leute so als Berechtigung genommen, dass sie das positive Strafe einsetzen dürfen, weil sie haben vorher alles probiert. Mhm. So war das aber nicht gedacht von Susan Friedman. Und Fernandez hat jetzt aus dieser Weiterentwicklung dieses Live-Modell gemacht. Und da geht es um das, dass es, dass dieses Training so wenig als nur möglich einschränkend sein soll, aber gleichzeitig funktional wirksam sein soll. Das ist so dieser Hintergrund des Lima-Modells. Heißt, also von den Punkten her, was sind so wichtige Punkte? Möglichst wenig Einschränkungen. Das heißt, dass der Hund auch Wahlmöglichkeiten haben kann. Mhm. Warum? Weil das dieses positiv-aktive Lernen unterstützt. Das heißt, wenn ich dem Hund nie Wahlmöglichkeiten gebe, sondern immer so eng wie in einem Korsett in einem Tunnel führe, dann wird der Hund das abspielen können, perfekt, also das sieht man ja im Sport sehr oft, perfekt ausführen können, aber immer nur dann, wenn diese Leitplanken, die ihm aufgestellt wurden, auch vorhanden sind. Und wenn die einmal nicht da sind, dann kommt ein riesengroßes Problem im Hund selber. Dann, dass dieses Live-Modell sieht dann als einer der Hauptpunkte dabei, dass wir als Mensch das Verhalten funktional überhaupt verstehen. Das heißt, dass wir nicht das Verhalten, was der Hund gerade macht, nur sehen, sondern was hat es überhaupt Funktion? Was soll denn das überhaupt bewirken? Was soll denn überhaupt dieses Verhalten tun? Dann, dass die Effektivität, also das, wo wir hergehen, es ist einfach nur wichtig, dass es funktioniert, in den Hintergrund zu stellen, sondern zu sagen, es soll schon effektiv werden, aber wir brauchen dazu ein Wohlergehen, wir brauchen ein Wohlfühlen, wir brauchen ein Funktionieren, wir brauchen ein proaktives, in dem positiven Bereich agierenden Menschen und dass der Hund in sich selber dieses Gefühl, ich würde schon fast sagen, so wie ein Erkunder, ein Eroberer, ich erobere die Welt dadurch, also dieses Gefühl zu kriegen, ich kann durch das, wie ich geleitet und gelenkt werde, die Welt bewegen und ich kann etwas draußen bewegen. Und das macht natürlich Stärke, das macht Sicherheit, das macht Durchsetzungsvermögen, das macht Balancieren und damit natürlich auch resistenter gegen alles, was irgendwie rund um an negativen Reizen auf den Hund eintreffen können.
Also am Ende, ich betrachte ja gerne die emotionalen Grundbedürfnisse, entwickelt sich dadurch eine hohe Selbstwirksamkeit beim Hund und daraus entwickelt sich wieder Resilienz. Also dass der Hund aus eigenen Skills, aus innerem Antrieb für ihn schwierige Situationen auch handeln kann.
Genau.
Also ohne dass er unsere Hilfe direkt braucht.
Ja, genau. Dass wir eben auch das Setting so gestalten, dass er diesen Weg auch finden kann und gehen kann. Und wenn wir es so in einem bisschen längeren Satz zusammenfassen würden, dann könnte man sagen, wir suchen Trainingswege, die möglichst wenig hemmen, also dass keine Hemmungen passieren, auch nicht durch irgendwelche besonderen Grenzen, die aufgestellt werden. Und dass der Hund so viel wie möglich Wahlmöglichkeiten und Handlungsspielraum gewinnt, die aber trotzdem funktional wirksam sind. Das heißt, dass der Hund durch dieses Verhalten, das er zeigt, durch diese Funktion, die hinter dem Verhalten sind, positive Situationen, positive Emotionen generieren kann.
Vielleicht machen wir
So.
das mal an einem Beispiel, wenn wir den Rückruf nehmen. Was heißt das denn, wenn wir sagen, der Hund bekommt Wahlmöglichkeiten im Training beim Rückruf?
Also wir haben ja über das Konditionieren vom Rückruf haben wir ja schon gesprochen. Also unser Weg ist ja zuerst das Signal klassisch zu konditionieren und das dann in einen operanten Ablauf einzubauen. Und die Wahlmöglichkeit ist, der Hund entscheidet in dem Moment in Wahrheit, wie schnell, wie rasch beendet er ein anderes Verhalten, um in den Rückruf zu kommen. Also wirklich herzukommen. Was kann ich jetzt dazu bewirken? Wenn, indem ich heute dem Hund nicht näher bringe, indem ich es ihm erzähle, so wie bei einem Menschen, sondern indem ich die Konsequenz hinter seinem Verhalten dementsprechend abstufe. Wir nennen das differenziert verstärken. Das heißt, wenn der Hund sich dazu entschieden hat, sehr schnell, sehr rasch, sich wegzulösen von dem Reiz, sofort und schnell und direkt zu kommen, dann gibt's einfach die Riesenparty. Da gibt's einfach das, was so, wie soll man sagen, ein Jugendlicher würde sagen, die Party des Jahres. Also dort muss man hin. Und wenn das nicht so ist, wenn er glaubt, dass er das auch in einem anderen Tempo machen kann, also weder kommt reagieren noch geschwinde kommen, vielleicht auch nicht gleich direkt, dann kann ich persönlich in dem Moment entscheiden, wie bringe ich dem Hund näher, ob das gut war oder nicht. Ich brauche nicht zu strafen, ich verstärke einfach um vieles weniger. Es gibt nicht die große Party, es gibt ein lächelndes Dankeschön. Und in dem Moment differenziert der Hund. Und der, also ganz ehrlich, Hunde sind super Rechner. Die sind aus ihrer biologischen Fitness ganz, ganz tolle Rechner. Denn die biologische Fitness sagt ihnen, so wenig wie möglich Energieaufwand, um das Maximale zu erzielen. Und das Maximale ist die große Party und nicht ein lächelndes Dankeschön. Das heißt, welches Verhalten wird er in Zukunft öfter zeigen? Das, wo er die große Party kriegt, oder das, wo er sagt, nur ein lächelndes Dankeschön, was auch nett ist, aber trotz allem, es ist nicht die große Party. Also wir verschieben dadurch die Auftrittswahrscheinlichkeit vom Verhalten, indem wir die Konsequenz dahinter in differenziertem Maße ansetzen. Umso besser das Verhalten, umso besser wird bezahlt, umso mangelnder das Verhalten ist, umso weniger wird bezahlt.
Mir fällt jetzt da gerade ein Beispiel mit der Godiva ein. Und zwar ist die Godiva eine, die hängt auf dem Spaziergang immer hinterher. Also setze ich immer mal wieder den Rückruf ein, damit sie aufschließt. Damit verstärke ich unter anderem auch, dass sie hinterher hängt.
Vollkommen richtig.
Ja, darüber muss man sich dann einfach im Klaren sein. Also sie kommt immer, wenn wir dann auf dem Spaziergang sind und wir kommen in die Nähe des Autos, dann wird sie noch langsamer. Und jetzt hatte sie vor ein paar Tagen, blieb sie dann tatsächlich stehen. Und das fand ich total witzig, weil ich habe mich umgedreht, sie blieb stehen, dann bin ich nochmal ein Stückchen weitergegangen. Und dann ist sie trotzdem stehen geblieben und sie hat mich sehr auffordernd angeschaut. Und dann habe ich sie eben irgendwann gerufen und dann kam sie freudig angaloppiert. Und dann habe ich sie dafür gelobt. Ich habe ihr sogar auch ein Leckerli gegeben. Ja? Und darüber muss man sich schon im Klaren sein, was man da alles verstärkt.
Ja, es ist ja, wie soll ich sagen, wir lernen das ja unseren Leuten in den Trainerausbildungen, alles, was positiv für den Hund ist, verstärkt das Vorverhalten. Ja. Und trotz allem passiert es uns Hundetrainern ganz genauso. So wie du es jetzt beschrieben hast, ja. Wir sind manchmal nicht so online und dann rufen wir den Hund halt genau in der Situation, wo wir das verstärken, das wir nicht wollen. Und ich sage den Leuten dann immer, so, und jetzt macht's das neunmal in der Situation, die ihr gerne habt, dann gleicht ihr das ein bisschen aus über das Matching Law, ja, dann wird das ein bisschen ausgeglichen. Aber keiner von uns ist fehlerfrei. Darum verstehe ich die Menschen ja auch, dass sie das tun. Dass sie den Hund einfach rufen, wenn er zu weit hinten ist. Also ganz ehrlich, das ist ja eine normale Reaktion. Aber wie du schon richtig gesagt hast, wir sollten halt wissen, was wir in dem Moment im Hund bewirken, wie bei allen anderen Dingen auch. Der Hund sagt sich, wenn ich zurückbleibe, dann werde ich gerufen. Das heißt, unsere Aufgabe ist, wenn wir das tun, dass wir dann neunmal, wenn sie nicht zurückhängt, sie genauso rufen. Dass der Hund sagt, eigentlich ist es besser, nicht zurückzuhängen, weil ich öfter gerufen. Und das ist das, wo wir wirklich sehr intensiv mit den Menschen arbeiten müssen, dass dieses Ausgleichen auch wirklich passiert. Weil so denken wir halt nicht. Das ist halt nicht so die menschliche Denkungsart.
Ja, aber das so ein bisschen fiel mir jetzt ein zu Funktionalität des Verhaltens.
Genau, entschuldige, da fällt mir noch ein Satz ein,
Ja.
den ich immer wieder in der Ausbildung benutze, ist, wenn ich die Leute dann frage, was lernst du dem Hund jetzt gerade, wenn du ihn aus dieser Situation rufst, dann sagen die Leute, naja, dass er zu mir kommt. Ja, aber was muss er denn vorher tun, dass er zu dir kommen darf? Er muss weglaufen. Und ich lerne ihm durch das Rufen, das Weglaufen. Dann verstehen es die meisten, dass es dann einfach das Weglaufen verstärkt, weil er nur gerufen werden kann, wenn er wegläuft. Deswegen müssen wir es ausgleichen.
Ja, wir sollten uns immer darüber im Klaren sein, was wir tun, und wir sollten an der Stelle selbst immer die Bereitschaft haben, dazu zu lernen. Die Hunde werden es auf jeden Fall tun. Sie werden dazu lernen, nach ihrer Art der Rechnung, die du vorhin beschrieben hast.
Ja.
Ja, wir sind ja manchmal dabei, dass wir, also da mag ich mich gar nicht ausschließen, dass wir auch impulsiv handeln aus dem Moment heraus, weil die Situation das so erfordert. Ja, und nach außen, so wie vorhin, Emotionalität von Sachlichem zu trennen, ist diese emotionale Reaktion, könnte wie eine positive Strafe aussehen. Aber wie kann dieses Live-Modell denn dazu führen, dass wir bewusster entscheiden, was wir wollen, statt dass wir impulsiv handeln?
Das ist eine
Gibt es da
gute
überhaupt einen
Frage.
Ansatz in dem Live-Modell, dass man
Ich
sagen
glaube,
kann,
das geht sogar über das Live-Modell noch ein Stück weiter hinaus für mich. Es geht um das, dass wir sind ja auch nur Menschen.
ja,
Und
eben.
wenn wir mal emotional reagieren, dann ist es so. Und in dem Moment soll bitte nicht die Welt zusammenbrechen, sondern es soll uns eine Lehre sein, wenn es passiert ist, dass dieser Kontext, in dem das gerade passiert ist, uns dazu gebracht hat, so zu reagieren. Und der Lernerfolg soll der sein, dass wir versuchen, jetzt schon eine Analyse zu starten, warum ist mir das passiert als Mensch? Was hat mich da so getriggert, dass ich das getan habe? Um im nächsten Situation, wo das passiert, meine Bremse einzusetzen und schon weiß, weil ich es vorher analysiert habe, was für Alternativen ich denn machen kann. Oder ich schon trainingstechnisch, erziehungstechnisch vorbereitet habe, dass diese Situation anders laufen kann, weil der Hund gelernt hat über einen positiv aufgebauten Abbruch oder über ein Signal für Switch in ein anderes Verhalten, sein Verhalten zu verändern, ohne dass es bei ihm jetzt als ich habe ein gestraftes Verhalten jetzt gerade gemacht und deswegen muss ich es weniger machen, also diese Deckelung, sondern dass er sagt, ich gehe in einen Bereich hinein, der für mich gewinnbringender ist. Und das ist das Ziel, diese Waage dorthin zu kriegen, also die Verhaltenswaage, dass der Hund für sich diese Wahlmöglichkeit, die Entscheidung treffen kann, ich mach nicht das Verhalten, das eigentlich wenig bringt oder das eigentlich vielleicht sogar gestraft werden könnte oder das vielleicht unangenehme Emotionen generiert. Ich switche von meiner Wahlmöglichkeit in ein Verhalten, das gewinnbringend für mich ist, das positive Emotionen generiert, dass unsere Bindung und Beziehung gemeinschaftlich positiv ist. Denn Hunde sind hochsoziale Wesen. Das heißt, wenn wir mit denen, für die ist es wichtig, dass wir in einer guten positiven Kommunikation stehen. Das wird leider auch oft unterschätzt. Und gerade diese Grundlage der gemeinsamen positiv emotionalen Kommunikation wird ja durch das sinnfreie einfach hineinstrafen ja kaputt gemacht. Das heißt, eigentlich das, was diese soziale Ebene zwischen dem Hund und uns ausmacht, wird konstant verschlechtert und kaputt gemacht.
Ja, das ist sehr komplex, und an der Stelle ist es wichtig, dass wir auch die Theorie der positiven Verstärkung wirklich verstehen. Denn es kommt ja häufig die Frage, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Rückruf bleiben, ja, aber wenn der Hund nicht kommt, dann muss ja was passieren.
Ja, und idealerweise gehe ich nach vor, hole ihn dort ab, so neutral wie es nur irgendwie möglich ist und trainiere meinen Rückruf neu. Ja, aber ich kann jetzt nicht hingehen und kann den Hund dafür strafen, dass er nicht gekommen ist, weil in dem Moment würde ich ihn ja eigentlich in ein Meideverhalten bringen, das möchte ich nicht, aber ich kann ihn abholen, ich kann sagen, ich möchte das so nicht, oder gibt auch die Möglichkeit, was bei vielen Hunden nutzt. Ich wende mich einfach ab und gehe. Das heißt, ich gehe über dieses soziale Band, über diese Verbindung, dass ich, und ich unterbreche jetzt ganz bewusst die Kommunikation und habe ihn vielleicht vorher über Teambalance und Leadership gelernt, dass er wiederum die Kommunikation anfragt, unter Anführungszeichen, Und bei vielen Hunden klappt das sehr gut, dass der Hund dann sagt, ups, vielleicht hätte ich kommen sollen, weil der geht einfach. Und wenn er dann wieder in dem Kommunikationsbereich drinnen ist, können wir wieder uns überlegen, was hat den Hund dazu gebracht, dass er das jetzt, bleiben wir beim Rückruf, eben nicht gemacht hat. Und das sind halt, wir müssen uns bewusst sein, der Rückruf ist die eine der Königsdisziplinen in der Hundeerziehung. Denn der Hund muss sich von Reizen, die ihn in dem Moment gerade interessieren, abwenden und uns zu uns kommen. Denn wann rufen denn wir hauptsächlich unseren Hund? Wir rufen ihn dann meistens, wenn er gerade in etwas drinnen ist, wo wir glauben, jetzt wäre es gut, dass er kommen würde, weil er schnüffelt schon zu lange oder er will sich gerade in was wälzen oder solche Sachen. Das heißt, also immer aus Dingen raus oder er geht zu weit weg, ja, oder er springt in den Wald, also alles Dinge, die für den Hund interessant sind, rufen wir den Hund. Dass der Hund lernt ja schon, such das, dass du dementsprechend auch gerufen wirst. Aber für den Hund ist es natürlich schon sehr, wie soll ich sagen, da muss der Rückruf schon sehr gut sein, dass der Hund sagt, ich kann mich von dem wegwenden. Und ich sage bewusst, ich kann mich. Und es gibt Situationen, da ist das, was da vorne ist, so interessant, dass der Hund es halt in dem Moment nicht schafft. Ja, that's life, das sind Tiere, das sind Lebewesen. 100% gibt es halt nicht. Weder bei uns noch beim Hund.
Ja, also gerade beim Rückruf, ich finde auch, das ist die Königsdisziplin, vielleicht zusammen mit der Leinführigkeit, die auch eine hohe Herausforderung darstellt, weil da auch mit vielen Reizen zu kämpfen ist und an der Leine der Mensch eben auch eine riesige Rolle spielt.
Ja, absolut, vollkommen richtig.
Wie kommen wir denn an den Punkt, dass wir besser reflektieren können über das, was du jetzt gerade beschrieben hast? Also, dass uns klarer wird, kann der Hund das denn auf seinem Ausbildungsstand schon, dass er an der Schnupperstelle ist und dass er wirklich zurückkommen kann? Also, wie schaffen wir es zu reflektieren, wo stehe ich mit meinem Hund denn tatsächlich in der Ausbildung? Um dann nicht schimpfen zu müssen mit dem Hund oder sowas. Also müssen mal in Anführungszeichen, das ist dann eben die emotionale Komponente, die dazukommt.
Ja, das ist eine wichtige Frage und das ist eigentlich auch eine der Themen, die man ohne einer guten Unterstützung von einem Hundetrainer oder von einer Hundetrainerin als Laie sehr schwer hinbekommt. Denn die Einordnung von welche Reizen kann mein Hund schon widerstehen oder von welchen Reizen kann er sich abwenden, ist ein systematischer Aufbau der Kontextveränderung. Das nennt man Generalisierung oder ein Teil der Generalisierung ist eben Verdichten von Verhalten, also dass ich das Verhalten Auslösereiz resistenter mache und der Hund immer mehr das Verhalten im Vordergrund sieht und die Funktion, dass er zu seinem Verstärker, zu seinem positiven emotionalen Bereich kommt, im Vordergrund sieht. Und ich glaube, dass man das als Laie sich schon sehr schwer tut, wenn man da nicht wirklich gute Unterstützung von Hundetrainerin oder Hundetrainer hat.
Ja.
Denn da gehört, also ganz einen kurzen Ablauf nur, ja, sonst dauert das relativ lang, aber kurzen Ablauf, wie wir es zuerst einmal ein Signal gut konditionieren, positive Emotionen generieren, nur über das Signal, ohne dass der Hund was macht. Nächster Schritt, eine operante Handlung herstellen, diese beiden Dinge verknüpfen, bleiben wir beim Rückruf, mein komm zu mir, positiv aufladen. Dann dem Hund lernen im Sinne von, er ist zu mir unterwegs und für das, dass du zu mir kommst, gibt es etwas. Dann hängen wir das zusammen, dass der Auslösereiz für komm zu mir wird, mein komm zu mir. Und danach ganz sukzessive kleine Reize einzufügen, die dem Hund es trotzdem schaffen lassen, diese Situation zu bewältigen, also den Rückruf durchzuführen. Also ich nehme jetzt als Beispiel, da steht irgendein einfach mittendrin auf einmal ein Kübel oder eine Zeitung, ist ja vollkommen egal. Ja? Irgendetwas, das den Hund zwar ablenken könnte, aber so gering ist, dass es ihn nicht ablenkt. Und weil er das schafft, gibt es natürlich die Superparty. Und diese Ablenkungsreize fügen wir immer mehr hinzu. Das geht bis zu dem Punkt, dass da 10, 15 Sachen herumliegen können, die alle interessant werden für den Hund und er trotzdem einen Rückruf macht. Damit würde dieses Rückkommen schon einmal unter einer Komprimierung stehen. Das heißt, es würde gegen Außenreize resistenter werden. Und dann tragen wir das, was wir da jetzt gemacht haben, in einem eher neutralen Bereich gelernt, nach außen in andere Situationen. Und das nennt man dann den Generalisierungsbereich. Also dass wir sagen, jetzt trage ich es in andere Situationen raus. Aber ich kann nicht jetzt sagen, das, was der Hund in dem gelernten Setting abgeliefert hat, nehme ich einfach und das stelle ich in eine andere Situation. Das funktioniert nicht. Ich habe gerade gestern wieder einen Kollegen getroffen, mit dem habe ich das besprochen. Das ist so ein Thema sehr vieler Hundeausbildungsbereiche, wo hergegangen wird, der kann das da, dann muss es dort auch können. Nein, leider stimmt das so nicht, sondern ich gehe den Lernprozess in einem neuen Setting relativ rasch durch, um den Hund zu sagen, egal wie das Setting, wie der Kontext ist, du kannst das abliefern. Aber nicht jetzt von 0 auf 100, sondern ich lerne relativ rasch die ganze Situation, die ganze Kette, die ganzen Aufbau noch einmal. Dann mache ich das im dritten Setting, im vierten Setting, im fünften Setting. Und irgendwann sagt der Hund, es ist vollkommen egal, was rundum ist. Wichtig ist, es gibt ein Signal, das heißt, komm zu mir, es gibt einen Rückruf und es gibt eine Superparty. Und das muss überbleiben. Und alles andere muss austauschbar werden. Und das nennt man Generalisieren. Und wenn man das gut macht, und Diensthunde brauchen sowas zum Beispiel, ein Hund, der heute entweder als Rettungshund oder als Polizeihund oder als Bundesheerhund oder Bundeswehrhund unterwegs ist, die müssen diese Generalisierung haben, weil die kommen immer wieder in neue Situationen. Der kann nicht sagen, oh, nee, das Gelände schaut aber nicht so aus wie das, wo ich gelernt habe, den verlorenen Menschen zu suchen. Das kann nicht funktionieren. Das heißt, der Hund muss wissen, es ist egal, wo ich hinkomme, ich habe mein Geschirr, ich habe mein Zeichen, ich habe mein Ritual vorher und mein Hundeführer sagt, suchen. Dann suche ich. Und das nennt man dann eben zuerst verhalten, komprimieren, also aufbauen, komprimieren und danach generalisieren. Und dann funktioniert es.
Ja, das war jetzt sehr komprimiert, lieber Mario. Komprimiert, ja. Lieber Mario. Dazu braucht man Wissen über Kontext lernen. Man muss wissen, wie funktionieren Verstärker. Wir brauchen das Timing, wir brauchen das Thema Impulskontrolle.
Genau.
Das liegt so ziemlich Aufbau von kleinschrittigem Training.
Richtig.
Genau. Also,
www.hundetrainer.at/Hundetrainerausbildung.
Ja, also der Rückruf ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich finde, es ist immer gut, den als Beispiel herzunehmen, weil da viele einfach anfangen zu schimpfen, warum kommt der nicht und sowas. Und es ist einfach, der Rückruf ist das, was in der Regel wirklich häufig schlecht aufgebaut ist.
Yep.
Aus den genannten Gründen. Ja, positive Strafe ist kein Schwarz-Weiß-Thema. Sie passiert im Alltag, manchmal bewusst und manchmal einfach auch unbewusst. Entscheidend ist, wie bewusst wir damit umgehen. Wenn wir beginnen, Verhalten im Kontext zu sehen, unsere eigene Rolle zu reflektieren und Verantwortung zu übernehmen, entsteht etwas Neues. Klarheit ohne Härte. Das Ziel ist immer eine gute Beziehung, die von Vertrauen geprägt ist. Nicht die Strafe verändert Verhalten nachhaltig, sondern das Verständnis für das, was Verhalten überhaupt entstehen lässt. Lieber Mario, vielen, vielen Dank für die Folge heute. Es ist wirklich ein schwieriges Thema.
Danke, Susanne, und ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema aufgegriffen haben. Und ich hoffe, dass die Leute, die uns zuhören, nach unserem Podcast wirklich in ihrem Leben reflektieren darauf und sagen, was habe ich jetzt gerade getan? Habe ich jetzt meinen Hund einfach nur eine Information gegeben, etwas anders zu tun, oder habe ich ihn gestraft, ohne dass er weiß, was eigentlich tun soll? Habe ich ihm das jetzt, ich sage es bewusst, angetan? Das ist ein extrem wichtiges Thema und du hast ja schon gemerkt, wir sind ein bisschen auch von der Zeit, vom Zeitrahmen drüber gekommen, aber es ist einfach unglaublich wichtig. Danke, Susanne, es war echt super wieder.
Ja, vielleicht noch was, sich zu fragen, was habe ich getan und anzusetzen, warum habe ich das getan? Die intrinsische Motivation, die dahinter steckt, ist auch immer gut, wenn man die noch betrachtet.
Ja, genau. Und es ist ja gerade mit der intrinsischen, die du jetzt angesprochen hast, ist ja so, wenn wir jetzt da wirklich so eine Strafe eingesetzt haben und in dem Moment verändert sich etwas, dann glauben wir ja, wir haben was bewirkt. Wir haben diese Situation bereinigt, ja. Aber bewirkt langfristig haben wir nur dann was, wenn der Hund gelernt hat, andere Verhalten zu zeigen. Und das haben wir dann meistens halt nicht. Und dann ist dieser, in dem Moment, wo wir diese Veränderung sehen, sage ich immer zu unseren Leuten, da ist der Verstärker beim Menschen. Er sieht, er hat was bewirkt. Aber ob das langfristig im Hund was bewirkt hat, das sehen wir ja immer erst in der Zukunft.
Ja, du siehst, wir können uns noch lange über dieses Thema unterhalten, aber wir setzen jetzt einfach einen Punkt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und wir hören uns auch beim nächsten Mal.
Alles
Vielen
Liebe,
Dank.
ciao.
Ja, ciao.